SRF 1.
«12.30 Uhr, Zeit fürs Rendezvous. Schön haben Sie eingeschaltet. Soeben ist bekannt geworden, dass Großbritanniens Premier Theresa May auf die Unterstützung von Nordirlands demokratischen Unionisten zählen kann. Darüber sprechen wir. Noch immer hapert es mit dem Zugang zu amtlichen Dokumenten.
Gerade dort, wo es darum geht, wie der Staat mit unseren Geldern umgeht, muss man eben schon in Erinnerung rufen, dass das Öffentlichkeitsgesetz nicht für irgendwelche statistischen Daten oder Wetterdaten gedacht war.
Sagt der eidgenössische Datenschützer Adrian Lopsiger, wie er dem Öffentlichkeitsrecht mehr Nachdruck verschaffen will. Mit Adrian Lopsiger reden wir weiter darüber, wie gut eigentlich unsere eigenen Daten geschützt sind, im Tagesgespräch um 13 Uhr. Dann, die Rechte räumt bei den Gemeindewahlen in Italien ab. Silvio Berlusconi kann offensichtlich noch immer punkten.
Das ist erstaunlich und über weite Strecken auch nur schwer erklärbar,
sagt unser Korrespondent in Rom und erklärt, was das nun für die Parlamentswahlen heisst. Im Studio heute Brigitte Kramer. Guten Mittag. Es waren Busy Days für Theresa May. So schnell wie möglich hat sie eine Koalitionsregierung auf die Beine stellen müssen, damit sie die Brexit-Verhandlungen mit der EU starten kann. Jetzt kann sie ein erstes Mal durchatmen, denn die Regierung steht seit wenigen Minuten. May hat sich mit den demokratischen Unionisten aus Nordirland geeinigt. Martin Aliot, welchen Preis zahlt Theresa May für diese Einigung mit den Nordiren?
Wir wissen das noch nicht offiziell, Frau Kramer, aber es wird gemunkelt von einer zusätzlichen Milliarde Pfund, die in die nordirischen Kassen gespült wird für Spitäler, Schulen, Straßen und dergleichen. Wir hören auch, das kommt nicht ganz unerwartet, dass die von den Konservativen versprochenen Maßnahmen zum Sozialabbau für Rentner definitiv in den Mülleimer der Geschichte gewandert sind.
Und was heißt die Unterstützung der Nordiren denn jetzt für den Brexit-Kurs von Theresa May?
Ich meine nach wie vor, dass die DUP, die Nordirische Unionistenpartei, deren 10 Unterhausabgeordnete nun Theresa May über Wasser halten sollen, dass ihr Gebell lauter ist als ihr Biss, der einst sein wird. Das heißt also, dass sie zwar gleich wie die Konservativen vom Austritt aus dem Binnenmarkt und vom Austritt aus der Zollunion reden, dass sie aber letztendlich an einer Beibehaltung der Zollunion festhalten werden oder darauf zurückkommen werden, weil eben die Verbindungen mit der Republik Irland, die ja in der EU bleibt, derart intensiv sind, dass eine Zollgrenze durch die Insel Irland für alle Teile überaus schädlich wäre.
Die Mehrheit im Parlament hat Theresa May jetzt aber eben nur eine knappe. Heißt das, May muss auch noch die oppositionelle Labour, die Liberaldemokraten und die Schotten an Bord holen?
Das nicht, aber es ist, wie Sie sagen, Frau Kramer, eine sehr, sehr knappe Mehrheit. Und es handelt sich nicht um eine formelle Koalition, also um eine Teilung der Regierungsverantwortung durch dick und dünn, sondern es ist viel bescheidener. Die nordirischen Unionisten werden die Regierung May lediglich davor bewahren, Abstimmungen zu verlieren, die automatisch zu Neuwahlen führen, also budgetäre Fragen und Vertrauensabstimmungen. In allen anderen Gesetzesvorlagen muss die Regierung May auch nach dieser Vereinbarung feilschen mit den Nordiren, was sie denn machen darf.
Vielen Dank für diese Einschätzungen, Martin Aliot. Wir hören uns später in der Sendung ein weiteres Mal und reden dann über die desolaten Zustände in Großbritanniens Hochhäusern. Nun zu weiteren Nachrichten des Mittags mit Kevin Kahannes.
Erstmals zahlt die Grundversicherung ab dem 1. Juli ein Medikament gegen Hepatitis C uneingeschränkt. Das hat das Bundesamt für Gesundheit, das BAG, entschieden. Der Grund: Das BAG hat erreicht, dass ein Hersteller den Preis für das Medikament um ein Drittel senkt. Die Behandlung kostet damit neu 31.000 statt 48.000 Franken. Bisher zahlte die Krankenkasse das Medikament nur, wenn die Lebererkrankung fortgeschritten war oder die Krankheit sich außerhalb der Leber manifestierte. Fast 320.000 Personen in der Schweiz haben im letzten Jahr Ergänzungsleistungen erhalten, weil ihre AHV- oder IV-Renten nicht für die minimalen Lebenskosten reichten. Insgesamt kostete das 4,9 Milliarden Franken, was 1% mehr ist als im Jahr davor. Der Anstieg ist aber geringer als in anderen Jahren. Laut dem Bundesamt für Sozialversicherungen steigen die Kosten langsamer, weil weniger IV-Renten ausgesprochen würden. Das habe zur Folge, dass auch weniger Personen Ergänzungsleistungen erhielten. Die Universität Basel soll künftig mit tieferen Beiträgen aus den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft auskommen. Die beiden Regierungen haben sich geeinigt, das Budget bis 2021 um 10 Millionen Franken zu kürzen. Basel-Landschaft wollte ursprünglich 25 Millionen weniger zahlen, was zu Protesten in Basel-Stadt führte. Der chinesische Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo ist aus der Haft entlassen worden, das teilte sein Anwalt mit. Bei Liu sei unheilbarer Leberkrebs festgestellt worden. Er werde nun in einem Spital im Nordosten des Landes behandelt. Der 61-jährige Schriftsteller und Menschenrechtler war 2009 wegen Untergrabung der Staatsgewalt zu 11 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Jahr später wurde er mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Entgegennehmen konnte er die Auszeichnung nicht, weil China ihn nicht ausreisen ließ. Fast 4.000 Bankangestellte in Italien sollen freiwillig ihren Arbeitsplatz aufgeben, dies nach der Rettung von 2 maroden Regionalbanken. Die Geschäfte der Banca Veneto und der Banca Popolare di Vicenza gehen zwar mit Milliardenhilfe der Regierung an die Großbank Intesa San Paolo über, doch sie will fast 600 von fast 1000 Filialen schließen. Das hat die neue Eigentümerin nun bekannt gegeben. Von 11.000 Mitarbeitern sollen fast 4.000 gehen, allerdings auf freiwilliger Basis, wie es heißt. Die italienische Regierung hatte den Rettungsplan erst gestern bekannt gegeben. Er kostet den Staat bis zu 17 Milliarden Euro. Das Wetter. Heute ist es im Osten noch länger sonnig, aus Westen und Süden ziehen Wolken auf, dies bei 27 bis 31 Grad. Am Abend gibt es von Südwesten her Schauer und lokal kräftige Gewitter. Morgen geht es veränderlich und schwül heiß weiter.
Ein Sitzungsprotokoll, ein Untersuchungsbericht oder eine Verfügung, das alles darf lesen, wer will. Seit über 12 Jahren gilt für die ganze Bundesverwaltung das Öffentlichkeitsprinzip. Amtliche Dokumente können demnach, abgesehen von wenigen Ausnahmen, eingesehen werden. Doch in letzter Zeit wird das Prinzip immer mehr in Frage gestellt. Dagegen wehrt sich der eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte Adrian Lopsiger. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Das Öffentlichkeitsprinzip in der Bundesverwaltung ist unter Druck, stellt Adrian Lopsiger, der eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte, fest.
Es gibt gewisse Rückzugsgefechte, würde ich das nennen.
So möchte der Bundesrat alle Unterlagen zu Beschaffungen grundsätzlich vom Öffentlichkeitsprinzip ausnehmen. Die Kritik Lopsigers an diesen Plänen hat Anfang Jahr bereits für Schlagzeilen gesorgt. Gerade dank dem Öffentlichkeitsprinzip hätten schwerwiegende Beschaffungspannen aufgedeckt und die Lehren daraus gezogen werden können, hält der Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte in seinem Jahresbericht fest. Aber auch im Bereich des öffentlichen Verkehrs will die Verwaltung künftig Audit- und Kontrollberichte über die Sicherheit von Bahn und Schiff von der Öffentlichkeit verbergen. Der Verordnungsentwurf zum neuen Nachrichtendienstgesetz enthält ebenfalls eine Bestimmung, mit der praktisch sämtliche Dokumente des Nachrichtendienstes vom Öffentlichkeitsgesetz ausgenommen würden. Für Adrian Lopsiger inakzeptabel. Er werde sich gegen solche Pläne wehren.
Damit dieser Bereich der Öffentlichkeit zugänglich bleibt, muss man eben schon in Erinnerung rufen, dass das Öffentlichkeitsgesetz nicht für irgendwelche statistischen Daten oder Wetterdaten gedacht war.
Lopsiger sieht es denn auch gar nicht gern, dass der Bundesrat das Öffentlichkeitsgesetz demnächst grundsätzlich revidieren möchte. mit dem Ziel, das Öffentlichkeitsprinzip einzuschränken, um die Interessen von Dritten besser zu wahren.
Es ist unnötig, weil das Geschäftsgeheimnis von Dritten ist gewahrt. Wir können im Öffentlichkeitsgesetz alle Register ziehen, um die Interessen der Privatwirtschaft von Dritten zu schützen.
Das bedeutet für die Verwaltung zwar einen gewissen Arbeitsaufwand, weil sie Dokumente schwärzen oder aussortieren müsse, sobald private Unternehmen betroffen seien. Aber
meiner Meinung nach sollte man es sich da nicht so einfach machen, dass man einfach sagt, diesen Bereich, wo es viel Arbeit gibt, wird jetzt das Öffentlichkeitsgesetz einfach ausgeklammert.
Und auch die teilweise hohen Kosten, welche die Verwaltung für das Bearbeiten von Einsichtsgesuchen verrechnet, sind dem Öffentlichkeitsbeauftragten ein Dorn im Auge. Das Wirtschaftsdepartement zum Beispiel hat im letzten Jahr für 2 Gesuche nicht weniger als 12.730 Franken in Rechnung gestellt. Adrian Lopsiger setzt auf einen Vorstoß aus dem Parlament, der dafür sorgen will, dass grundsätzlich keine Gebühren mehr für den Zugang zu amtlichen Dokumenten verlangt werden dürfen.
Ich hoffe, dass der Gesetzgeber dazu übergehen wird, nur noch in Ausnahmefällen, die eben besonders aufwendig sind, Kosten vorzusehen.
Adrian Lopsiger ist fest entschlossen, sich weiterhin als Anwalt des Öffentlichkeitsprinzips ins Zeug zu legen.
Minuten vor 1. Sie hören Rendezvous. Das gibt es gleich bei uns. Hochhäuser als Feuerfallen. Nach dem verheerenden Brand im Londoner Grenfell Tower kommt in Großbritannien immer mehr Pfusch zutage. Hamburg vor dem G20-Gipfel.
Wir sind der Ansicht, dass das Gewaltmonopol bei den Herrschenden und politisch Verantwortlichen an vielen Punkten in keinen guten Händen ist.
Und genau dieser Hausbesetzer, der das sagt, ruft zu einer Demo auf. Es brodelt in Hamburg. Und kurz vor 1.
Paris hat den Eiffelturm und wir haben Brücke.
Die Tamina-Brücke, die grösste Bogenbrücke der Schweiz, ist eröffnet. Aber nicht alle im Tal können sich dafür begeistern. Der Hochhausbrand im Londoner Grenfell Tower weitet sich zu einem landesweiten Skandal aus. Die Kontrolle von ähnlich gebauten Wohntürmen zeigt, Grenfell Tower ist kein Einzelfall. Viele Britinnen und Briten leben in Feuerfallen. Im Londoner Stadtteil Camden sind mitten in der Nacht auf Samstag tausende Menschen aus ihren Wohntürmen evakuiert worden. Frage an Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot. Warum muss man die Leute mitten in der Nacht herausholen? Sind die Häuser so gefährlich?
Zu diesem Schluss kam die Stadtverwaltung von Camden am Freitagabend. Es wurde begründet damit, dass nicht nur die Verschalungsplatten dieser 4 evakuierten Wohntürme in Camden identisch seien mit jenen von Grenfell Tower, sondern eben auch mit zusätzlichen Mängeln, also Brandschutztüren, die ihre Funktion nicht erfüllten, schlecht isolierten Gasleitungen im Innern des Gebäudes und dergleichen. Und das bedeutete, dass die Feuerwehr der Stadtverwaltung sagte, wir können die Sicherheit dieses Baus nicht mehr garantieren, selbst wenn wir 24 Stunden Pikett auf Feuerverdacht kontrollieren, selbst wenn wir ein Feuerwehrauto direkt neben den Wohntürmen stationieren.
Aber wie kann es sein, dass die Kontrollen nun Mängel zutage führen, die offenbar vorher nicht bemerkt wurden? Haben die Behörden bisher schlampig kontrolliert oder sind die Vorschriften zu lasch? Oder beides?
Ich glaube beides, Frau Kramer, dass wir die Beispiele, die ich eben genannt habe mit den mangelhaften Brandschutztüren, das deutet auf schlechte Kontrolle, zu lasche Kontrollen. Aber wir wissen ja seither auch, dass in England 60 dieser Wohntürme auf die Feuerfestigkeit ihrer Außenverkleidungen getestet worden sind. Und alle 60 haben versagt in diesen Tests. Wir dürfen annehmen, dass diese Tests strenger sind als die damals geltenden Bauvorschriften, denn niemand behauptet, diese Verkleidungsmaterialien seien zum Zeitpunkt ihrer Installation illegal gewesen, aber jetzt kommen sie serienweise runter.
Betroffen sind vor allem städtische Sozialbauten. Der Vorwurf steht deshalb im Raum, man behandle deren Bewohner als Menschen zweiter Klasse. Teilen Sie diese Einschätzung?
Vollauf, ja. ich würde niemals so weit gehen wie der stellvertretende Parteichef von Labour, John McDonnell, der sagte übers Wochenende, dass es handelt sich um Mord von Seiten von Politikern. Aber ich glaube, es ist unbestritten, dass derartige Apartment-Blocks für die Superreichen niemals derart feuergefährlich sein können. Und dass die, wir wissen ja auch, dass die Behörden auf zahlreiche Klagen von Bewohnern, namentlich in Grenfell Tower, nie reagiert haben.
Danke nochmals für Ihre Informationen, Martin Aliot hier im Rendezvous. Hamburg im Norden Deutschlands, repräsentativ und schön. Dort findet am übernächsten Freitag der G20-Gipfel statt. Aber Hamburg ist auch eine Stadt, die schwer zu kontrollieren ist, wegen ihrer Größe, aber auch wegen der Hausbesetzer-Szene und erst recht wegen der nicht ganz harmlosen alternativen Szene. Bis zu 100.000 Protestierende werden bei 30 angemeldeten Demonstrationen vor und während des Gipfels erwartet. Das riecht nach Ärger. Aus Hamburg berichtet unser Deutschlandkorrespondent Peter Vögeli.
Für Heiterkeit sorgt ein chinesischer Journalist in Hamburg, der besorgt fragt, ob das Vergnügungs- und Rotlichtviertel St. Pauli während des Gipfels geschlossen werde.
Ja, für St. Pauli ist das während der G20 geschlossen.
Keine Sorge.
Doch das Gelächter ist von kurzer Dauer. Gipfelgegner und Polizei geben sich entschlossen bis grimmig. Polizeisprecher Timo Zill.
Und dann müssen wir nach derzeitigem Stand davon ausgehen, dass wir 7.000 bis 8.000 militante Demonstrationsgegner haben werden.
20.000 Polizisten werden dagegen aufgeboten. Werner Rätz von der Antiglobalisierungsorganisation ATTAC begleitet seit 1985 große Staats- und Regierungsgipfel. Aber noch nie sei das Gespräch vor einem solchen Großereignis so schlecht gewesen, klagt er.
Kein einziger Polizeiführer oder politisch Verantwortlicher der Stadt Hamburg hat je mit uns ein Wort gesprochen. Das habe ich noch bei keiner einzigen Veranstaltung dieser Größenordnung erlebt. Und wie gesagt, ich mache das Geschäft jetzt seit über 30 Jahren.
Nur gerade zwei subalterne Beamte seien zu den Koordinationssitzungen erschienen. Warum findet der G20-Gipfel ausgerechnet in Hamburg statt? Hartnäckig hält sich die These, im Gegenzug für die Unterstützung von Hamburgs inzwischen gescheiterter Olympiabewerbung musste die Stadt an der Elbe den G20-Gipfel ausrichten. Globalisierungsgegner Werner Rätz.
In der SPD geht die Geschichte, die sehr plausibel ist, dass Hamburg bundesweite Unterstützung der Bundesregierung für diese Olympiabewerbung haben wollte und als Preis dafür den Gipfel ausrichten muss. Dass Frau Merkel gesagt hat, der Gipfel muss irgendwo hin. Wenn ihr die Olympia-Unterstützung haben wollt, müsst ihr den Gipfel ausrichten.
Eine andere These ist, dass Hamburgs erster Bürgermeister, der Sozialdemokrat Olaf Scholz, dem für die Zeit nach Merkel Kanzlerambitionen nachgesagt werden, sich mit dem Gipfel für höhere Aufgaben empfehlen wollte. Die ganz große Demonstration vom 8. Juli soll nach dem Willen aller Beteiligten, es werden ja auch Kinder teilnehmen, friedlich verlaufen. Gradmesser für die Gewaltbereitschaft wird dagegen die Demonstration «Welcome to Hell» vom 6. Juli sein, glaubt die Polizei. Organisiert wird sie von Andreas Blechschmidt, einem militanten Hausbesetzer in der berühmt-berüchtigten Roten Flora, dem bekanntesten besetzten Gebäude in Hamburg.
Wir sind der Ansicht, dass das Gewaltmonopol bei den Herrschenden und politisch Verantwortlichen an vielen Punkten in keinen guten Händen ist,
sagt er. Gewalt gegen Personen lehne er zwar grundsätzlich ab, aber wenn Gewalt von der Polizei ausgehe, seien Steine oder Molotow-Cocktails legitim.
Davon distanziere ich mich ausdrücklich nicht. Das ist eine Form von Gegenwehr gegen polizeiliche Angriffe. Die Polizei ist in der Regel durch reichende Ausrüstung auch geschützt.
Der Hamburger Hafen stehe für alles, was er an den G20 ablehne, betont Blechschmidt.
Der Hamburger Hafen ist Umschlagplatz von Waffentransporten, von Atomtransporten. Der Hamburger Hafen ist Teil eines neoliberalen, kapitalistischen Wirtschaftskonzeptes.
Es sind aber nicht nur Autonome und Linke, die gegen den Gipfel protestieren werden. Werner Rätz von ATTAC glaubt nicht, dass Donald Trumps Anwesenheit die meisten Gegner mobilisieren werde, sondern ein anderer Präsident.
Wer die Entscheidung, nach Hamburg zu fahren, ganz stark beeinflusst, ist Herr Erdogan. Es wird aus dem Spektrum der demokratischen kurdischen und türkischen Organisationen eine sehr breite Mobilisierung geben. Also die Anwesenheit von Erdogan ist tatsächlich ein europaweites Mobilisierungsmoment, das eine Rolle spielt.
Die Hamburger Polizei will Szenen wie unlängst in Washington D.C., als Erdogans Leibwächter brutal auf Demonstranten einprügelten, unbedingt vermeiden. Auf Antrag und zum persönlichen Schutz der Präsidenten dürften die Leibwächter zwar bewaffnet sein, sagt Timo Zehl.
Allerdings, und das hat die Polizei Hamburg immer deutlich gemacht, es gibt hier keine Sonderrechte und da hat es auch eine ganz klare Kommunikation gegeben.
Zur Sicherheit der Gipfelteilnehmer hat die Polizei zwei Sperrzonen eingerichtet. Bei der Messe, wo der Gipfel stattfindet, und bei der Elbphilharmonie, wo ein Konzert ausgerichtet wird. Dazu komme:
Wir werden beispielsweise nicht die eine Betonstrecke haben, um eben den amerikanischen Präsidenten vom Flughafen in die Innenstadt zu bringen, sondern unser Ansatz ist es, verschiedene Routen zu haben, die nicht vorher festgelegt sind. Und dann werden wir uns sehr kurzfristig entscheiden, eine Route auszuwählen. Danach wird der Verkehr auch wieder freigegeben.
Im Alltag betroffen wegen der Sicherheitszonen seien nur einige hundert Personen, sagt Zill. Werner Rätz von Attac spricht dagegen von deutlich spürbaren Beeinträchtigungen. Schulen an der Sicherheitszone hätten Eltern indirekt aufgefordert, ihre Kinder von der Schule zu nehmen. Fazit: Gipfelgegner und Polizei misstrauen sich gegenseitig und machen sich schon vorab Vorwürfe. Und wie reagieren die Hamburger auf den Gipfel? Es gebe eine gewisse Verunsicherung, sagt Polizeisprecher Zell. Angesichts der großen Polizeipräsenz hofft er:
Ich glaube, es ist dann, wir müssen in den Gipfel hineingehen und dann wird man vielleicht auch feststellen, ganz so schlimm war es auch gar nicht.
Das Hamburger Abendblatt hat eine Umfrage bei ihren Lesern durchgeführt. Die Mehrheit sei kritisch bis genervt, vor allem wegen der Gewaltfrage. Ein Drittel erwäge, die Stadt während des Gipfels zu verlassen, sagt Matthias Iken, stellvertretender Chefredaktor des Hamburger Abendblatts. Hamburg ist spürbar gespannt.
9:09. Silvio Berlusconi, der mittlerweile 80-jährige Ex-Premier von Italien, zieht offenbar immer noch. Seine Forza Italia hat bei den Gemeindewahlen gestern zusammen mit den Rechtspopulisten der Lega Nord in 16 der 22 größten Städte gewonnen und die Linke gar aus deren Hochburgen vertrieben. Es sind zwar nur Kommunalwahlen, doch sie gelten als wichtiger Stimmungstest für die Parlamentswahlen im nächsten Jahr. Ich habe Italien-Korrespondent Franco Battel gefragt, was ist los in Italien? Warum punktet Berlusconi trotz all der Skandale um ihn immer noch?
Berlusconi ist unsterblich. Das schreibt heute die linksliberale Tageszeitung La Repubblica. Es ist natürlich spöttisch gemeint, denn Berlusconi ist 80-jährig. Berlusconi ist auch ein verurteilter Steuerbetrüger, ist also gar nicht wählbar. Aber wenn er sich zusammen mit der rechtspopulistischen Lega Nord einigt und beide zusammen an einem Strick ziehen, dann können sie tatsächlich noch immer Wahlen gewinnen. Das hat sich jetzt am Wochenende gezeigt. Das ist erstaunlich und über weite Strecken auch nur schwer erklärbar.
Womit holt denn Mitte rechts in Italien die Leute ab?
Also vor allem die Lega Nord, eben Berlusconis rechtspopulistischer Koalitionspartner, der punktet vor allem mit seinem harten Kurs in der Migrations- und Flüchtlingspolitik. Berlusconi und Lega Nord wehren sich auch gegen die erleichterte Einbürgerung, die derzeit im italienischen Parlament zur Debatte steht. In einem programmatischen Punkt aber, muss man sagen, ist das rechte Lager tief gespalten, nämlich dann, wenn es um die Europäische Union geht. Da möchte die Lega Nord am liebsten aus der Eurozone austreten, währenddem Berlusconi mit seiner Forza Italia, mit seiner Bewegung, alles so belassen möchte, wie es ist. Und da sehe ich nach wie vor enormes Konfliktpotenzial im rechten Lager.
Also im Hinblick auch auf die Parlamentswahlen im nächsten Frühling. Sie haben es erwähnt, Silvio Berlusconi selber kann ja nicht mehr gewählt werden. Hat die Rechte denn Figuren, die national als Aushängeschilder taugen?
Bisher hat die Rechte dieses Thema stets umschifft, eben weil Berlusconi selber nicht wählbar ist und weil der Chef der rechtspopulistischen Lega Nord, Matteo Salvini, vielen als zu extrem gilt, gibt es keinen Leader derzeit im rechten Lager und ich denke, das ist auch eine eben der großen Schwächen der Rechten in Italien.
Schauen wir noch die Linke an. Diese hat um Ex-Premier Matteo Renzi gestern eine Ohrfeige kassiert, am Tag, an dem sie mitgeholfen hat, das Ersparte von 3 Millionen Kleinsparern zu retten. Welche Rolle, Franco Battel, hat die Bankenrettung bei diesen Wahlen gespielt?
Sie hat sicherlich eine Rolle gespielt, weil an jenem Wochenende, eben wo gewählt wurde, wurden eben auch diese Milliarden von Steuergeldern für diese Banken jetzt gesprochen. Das sind Milliarden von Steuergeldern, die zwar den Bewohnerinnen und Bewohnern des Veneto zugutekommen, weil ihre Ersparnisse gesichert sind, aber alle anderen Regionen des Landes müssen dafür bezahlen. Das ist Steuergeld, das an anderen Orten fehlen wird, beispielsweise für die Erneuerung der an vielen Orten maroden Infrastrukturen hier in Italien oder auch für die soziale Wohlfahrt, für Schulen, für Spitäler und so weiter. Diese enorme Ausgabe, es handelt sich um 5 Milliarden sofort und um 12 Milliarden als Garantie für diese beiden Banken des Veneto. Diese Gelder werden an anderen Orten fehlen.
Was bedeutet das schlechte Abschneiden der Linken im Hinblick auf die Parlamentswahlen? Würden Sie sagen, die Linke ist nach 4 Jahren an der Macht dabei, wieder in der Versenkung zu verschwinden?
Die Linke ist auf jeden Fall geschwächt. Renzi war ja angetreten vor 3 Jahren mit der ganz klaren Losung, seine Partei bis weit in die bürgerliche Mitte hineinzuführen. Und jetzt sieht man in der bürgerlichen Mitte, da ist eigentlich nach wie vor Berlusconi. Also es ist ihm nicht gelungen, diese, ich sage mal, politische Mitte in Italien zu erobern. Trotzdem muss man sagen, die Linke hat einen Vorteil. Sie ist nämlich die einzige politische Kraft des Landes, die ihre Führungsfrage schon geregelt hat. Matteo Renzi ist Spitzenkandidat des Partito Democratico. Weder das Movimento 5 Stelle hat die Führungsfrage geklärt, noch die Rechte, die ja eben, wie ich vorher erklärt habe, zerstritten ist. Da hat die Linke also einen Vorteil.
Sagt Franco Battel, unser Korrespondent in Rom. 420 Meter lang, 200 Meter hoch über dem Tal. Die Tamina-Brücke, die letzte Woche eröffnet worden ist, ist die größte Bogenbrücke der Schweiz. Ein imposantes Bauwerk, das 2 Dörfer zusammenrücken lässt, die politisch bereits zusammengehören. Trotzdem, es gibt auch Kritik an der Verbindung zwischen Pfäfers und Valenz. Philipp Gemperle hat sich im Tamina-Tal ein Bild gemacht.
Die neue Brücke ist elegant. Geradezu filigran wirkt sie, wenn man die schmale Fahrbahn mit dem großen Bogen darunter von der Seite betrachtet, zwischen den steilen Felswänden hoch über der tiefen Schlucht. Die Brücke schafft eine schnellere Verbindung zwischen den Dörfern Pfäfers und Valenz und sie macht sie vor allem sicherer. Die Straße vom Tal nach Valenz ist nämlich in einem Rutschgebiet. Unsicher. Und beim Hochfahren muss man viele Kurven nehmen, es ist eng, auf der Seite fällt das Gelände steil ab. Diese alte Straße hätte dem 81-jährigen Bauern Albert Nick aber gereicht. Er hat stets gegen das Bauwerk gekämpft. Ich treffe ihn vor seinem Haus in Valenz, er blickt nun direkt auf die Brücke. Den Argumenten der Befürworter glaubt er nicht.
Das ist nämlich kein Rutschgebiet, das sind nur Senkungen in der Strasse. Ich habe ihnen gesagt, ich könne 70 Jahre möge ich zurückdenken. Und in diesen 70 Jahren sei von dieser Strasse nie ein Quadratmeter Rutsche weg.
Nick ist ein sanfter Mann. Er wird nicht laut, erklärt sachlich, warum aus seiner Sicht die 56 Millionen Franken für die größte Bogenbrücke der Schweiz falsch investiert sind.
Wissen Sie, was Gefahr ist? Dass der die Brücke. Und das hat niemand gern. Die Schule geht zu Valenz. Sobald einmal zu wenig Kinder mehr sind, dann müssen sie auf Pfäfers durch. Und das bringt den Druck natürlich näher in die Schule an Pfäfers.
Die Brücke also, die 2 Dörfer zusammenbringt, aber das eine schwächt. Das ist die Angst des Bergbauern. Und ihn schmerzt auch, dass er dafür sein schönstes Land hergeben musste. Das einzige, das nicht so steil ist. Ich setze mich in mein Auto, fahre die steile, kurvige Straße von Valenz hinunter nach Bad Ragaz, dort mitten durch das Dorf und dann wieder hoch Richtung Pfäfers. Wieder eine steile Straße mit Kurven, aber weniger. Und breiter und sicherer ist sie. 7 anspruchsvolle Kilometer, eine Viertelstunde Autofahrt zwischen Valenz und Pfäfers. Auf der anderen Seite der Brücke treffe ich Ferdinand Riederer, bis vor einem halben Jahr Gemeindepräsident und die treibende Kraft hinter der Brücke.
Die Brücke braucht für eine sichere Verbindung für die Dörfer Valenz versöhnt, das sind 500 Einwohner, aber auch die Klinik in Valenz mit einer Belegschaft in Valenz allein von fast 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sichere Zufahrt für Landwirtschaft, für Gewerbe, für Schulen, für Vereine, für Institutionen. Ich glaube, langfristig gesehen ist es ein Projekt für die nächsten Generationen.
Die Dörfer Valenz und Pfäfers gehören zur gleichen politischen Gemeinde Pfäfers, haben aber kaum etwas miteinander zu tun. So gibt es heute beispielsweise auf beiden Seiten eine Feuerwehr mit Tanklöschfahrzeug, weil es sonst im Ernstfall zu lange dauern würde.
Ich glaube auch, dass es für die politische Gemeinde Einsparungen geben kann. Ich denke, Feuerwehr, man ist näher. Da wird man nicht den gleichen Bestand brauchen, wie man bis zu gebraucht hat. Man kann es vermutlich auf einer Seite installieren. Vereine, wo enger zusammenwachsen. Schulen könnte man Ausgleich schaffen zwischen den Dörfern.
So soll auch ein neuer Geist entstehen, ein Zusammengehörigkeitsgefühl im ganzen Taminatal. In den Dörfern beidseitig der Brücke sind die kritischen Stimmen jetzt, wo die Brücke steht, praktisch verschwunden.
Ja, also jetzt, wo sie fertig ist, finde ich sie natürlich super. Sie ist sehr schön, fügt sich schön ins Gelände. Und am Anfang ja, hätte uns die andere Strasse eigentlich schon genügt, wenn die gut ausbauen gekommen wäre. Aber das war anscheinend nicht möglich gewesen.
Es ist ein super Bauwerk, aber es bringt uns nicht viel.
Eine Verbindung im Tal gibt Leute ins Tal. Eine gefreute Sache.
In diesem Sinne ist jetzt der Weg frei, dass zusammenwachsen kann, was zusammengehört. Eine politische Gemeinde mit einer direkten und imposanten Verbindung über die tiefe Taminaschlucht.
Philipp Gemperle. Wissen Sie, wer alles welche Daten von Ihnen hat? Wer damit was macht? Wohl kaum. Schützen sollte uns Adrian Lopsiger, der oberste Datenschützer der Schweiz. Aber kann er das überhaupt? Wir fragen gleich im Tagesgespräch auf SRF 1 und 4 nach den Schlagzeilen mit Kevin Kahnes.
Theresa May kann regieren. Die britische Premierministerin hat sich mit der nordirischen Partei DUP auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Diese beteiligt sich zwar nicht direkt an der Regierung, hilft den Konservativen aber etwa bei Vertrauensabstimmungen im Parlament. Die Grundversicherung zahlt. Ab dem 1. Juli übernimmt sie zum ersten Mal ein Medikament gegen Hepatitis C ohne Einschränkungen. Das hat das Bundesamt für Gesundheit entschieden, denn ein Hersteller hat den Preis für das Medikament um ein Drittel gesenkt. Arbeitsplätze verschwinden. Fast 4000 Bankangestellte in Italien sollen freiwillig ihren Arbeitsplatz aufgeben. Nach der Rettung von zwei maroden Regionalbanken will die neue Eigentümerin Intesa San Paolo 600 von fast 1000 Filialen schließen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.